Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiele.
Kürzlich treffe ich auf der Buchschau im Dornbirner Messegelände Georg Fraberger. An einer Manschette, an seinem Armstumpf, ist ein Stift fixiert und er signiert damit feinsäuberlich Bücher. Seine Bücher. Faszinierend, wie jemand mit diesem Handicap so schön gleichmäßig schreiben kann, denke ich mir.
Das ist natürlich auch für mich eine große Frage. Wie mache ich etwas so, dass es nicht, weiß Gott, wie behindert aussieht? Es soll ja auch elegant aussehen. Oder ich habe ja auch Standards, wo ich mir denke, ich möchte, dass es auch mit meiner Behinderung spielerisch wirkt. Und das versuche ich auch dann so zu leben.
Dr. Georg Fraberger wurde 1973 ohne Arme und Beine geboren. Er absolvierte ein Psychologiestudium, lebte ein Jahr lang in England und arbeitete zwischenzeitlich neben seiner eigenen Praxis im Allgemeinen Krankenhaus in Wien als Sachverständiger beim Pensionsservice. Dr. Fraberger ist auch Referent in der Facharztausbildung, Seminarleiter an der Medizinuniversität in Wien und Buchautor. Georg Fraberger ist Vater von 5 Kindern und, wie er über sich schreibt, begeisterter Autofahrer. Der 46-Jährige fährt wie selbstverständlich und ohne Probleme mit seinem Rollstuhl um ein paar scharfe Kurven von der Bühne, wo er Fragen der Moderatorin und des Publikums beantwortete.
Ich versuche auch so Rollstuhl zu fahren, dass es spielerisch ist und nicht abgehakt oder eckig oder verkrampft, sondern einfach locker.
Bis zum Besprechungszimmer begleitet uns seine Familie. Sein kleiner Sohn stellt sich auf die Bodenplatte des Rollstuhls und genießt sichtlich die Mitfahrt. Georg Fraberger ist für mich ein Mensch, an dem man, weil sich vieles so unglaublich und vielleicht auch unvorstellbar ausnimmt, unendlich viele Fragen richten möchte. Wie und in welchem Umfeld ist Georg Fraberger als Kind ohne Arme und Beine aufgewachsen?
Eigentlich bin ich mit sehr, sehr viel Liebe aufgewachsen und mit einer Portion Naivität. Ich bin quasi dann mit so viel Liebe auch für die Behinderung aufgewachsen, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass jemand etwas gegen die Behinderung hat. Das war für mich einfach nicht denkbar. Das war für mich ganz komisch. Nicht nur seitens der Familie, sondern auch seitens der Ärzte, die mich behandelt haben und die von mir dann auch dasselbe gefordert haben in meiner Entwicklung, wie von meinen Brüdern zum Beispiel oder wie von anderen Menschen gefordert wurde.
Welche Erinnerung haben Sie an diese Behandlungen? Wie weit reichen da Ihre Erinnerungen zurück?
Also bis in die früheste Kindheit. Ich wurde seit knapp nach der Geburt, hat die Behandlung mehr oder weniger begonnen, weil das Wachstum, das ist mit meiner Behinderung jetzt nicht einfach so, dass man sagen kann, man lässt das wachsen, sondern man hat ein paar Sachen an mir korrigieren müssen, damit ich überhaupt eine Prothese tragen kann und operieren müssen, damit ich mit meinem Fuß einen Rollstuhl fahren kann und dann in weiterer Folge das Auto fahren kann. Man hat mich auch quasi körperlich, ich glaube, ich bin 13 Mal operiert worden, um körperlich belastbarer zu werden. Ja, also das waren alles Operationen, für die man sich entscheiden musste. Da ging es nicht um Leben und Tod, sondern da ist darum gegangen, wenn ich einmal etwas arbeiten möchte, dann muss ich auch lang sitzen können. Wenn ich eine Prothese tragen möchte, dann brauche ich einen belastungsfähigen Arm und belastungsfähige Schultern. Das waren alles Operationen, die aus einer Philosophie heraus gemacht wurden. Also am Anfang, der erste Arzt, der mich gesehen hat, ja, das war tatsächlich dann mein späterer Chef, 30 Jahre später war er wieder mein Chef, aber der hat mich am Anfang bei meiner Geburt gesehen. Ich selber konnte mich an ihn natürlich nicht erinnern, weil er hat mich dann in ein Kontergan-Zentrum in Heidelberg überwiesen, von Wien, weil er gesagt hat, von der medizinischen Versorgung her wäre es schon möglich gewesen, hat er mir später gesagt, aber das soziale Umfeld konnte er mir nicht bieten, weil ja in Österreich eigentlich Kontergan verschwindend gering war. Und alle Menschen, die so ähnlich waren wie ich, die wurden in Deutschland behandelt. Ich habe allerdings meine Behinderung nicht aufgrund von Contagan. Es sieht nur sehr ähnlich aus, aber ich habe eine andere Ursache, man weiß es aber nicht, welche.
War das schon einmal in der Familie da?
Nein, das war überhaupt nicht. Nein.
In welche Familie wurden Sie hineingeboren, in der Sie so viel Liebe erfahren haben?
Eigentlich in eine für mich ganz, ganz tolle Familie, die mit zwei Hintergründen, das eine Familie war eine, kann man sagen, Handwerksfamilie. Und das andere Familie war eine akademische Familie. Und ja, die beiden Eltern haben sich halt so getroffen. Und war für mich sehr, beides wichtig. Das eine, weil die Idee, die man vom Leben hat, und das andere, wie kann man sie umsetzen. Und das hat, also es war für mich die richtige Mischung.
Mit Geschwistern?
Ja, ich habe zwei Brüder. Die sind beide nicht behindert. Die sind jeweils um 15 Monate oder 16 Monate jünger als ich. Und die haben sicher auch dazu beigetragen, dass meine Entwicklung normal verlaufen ist, weil ich schon auch immer dieselben Probleme oder dieselben Wünsche auch haben wollte, wie meine Brüder haben. Und das ist mir dann gelungen.
Wie hat sich das zum Beispiel geäußert?
Ja, wenn meine Brüder Radfahren wollten, dann wollte ich natürlich mitkommen. Ich konnte zwar nicht Radfahren, aber ich wollte auch dabei sein, ganz, ganz klar. Oder von frühester Kindheit an, wenn wir in der Sandkiste waren, dann waren wir in der Sandkiste und nicht ich in einer extra Sandkiste. Und es hat sich halt dann aufgrund der Behinderung so geäußert, dass ich, wenn ich mitspielen wollte, am Boden sitzend natürlich wesentlich schmutziger war als alle anderen, weil ja, wenn man keine Füße hat, muss man am Boden sitzen. Ne?
Und ab wann wurde Ihnen das bewusst? Das ist bei mir anders als bei meinen Brüdern und überhaupt bei den anderen?
Das war mir immer bewusst. Also das war mir von frühester Kindheit an bewusst. Ich war auch von Kindheit an immer traurig, wenn ich einen Entwicklungsschritt gesehen habe, den ich nicht mitmachen konnte in der Körperlichkeit, wie zum Beispiel das Radfahren eben. Aber mir wurde die Trauer nicht genommen. So. Ich habe aber gesehen, dass in Heidelberg, dass ich dasselbe Leben führen kann, wie auch dann meine Brüder oder wie letzten Endes meine Eltern dann auch. Ich glaube, mein großes Glück war auch die Contagan-Katastrophe, die 10 oder 12 Jahre vor meiner Existenz war. Und denn wie ich im Spital war, die waren schon autofahrend, die haben schon gearbeitet, die hatten schon Beziehungen. Und da war ich schon auch sehr erleichtert, dass ich gesehen habe, ah ja, hoppla, das geht ja alles, kein Problem.
Das hat für Sie natürlich als Kind auch vermutlich oft bedeutet, von zu Hause weg zu sein, von der Familie und im Krankenhaus. War das auch ein Teil dieser Traurigkeit?
Ja, das war sicher ein Teil eines Dramas. Aber es war ein bittersüßes Drama. Es war natürlich furchtbar, weil ich allein weg war oder auch selbst wenn meine Mutter da war. Es waren ja die Besuchszeiten noch anders. Das war ja nicht so, dass eine Mutter aufgenommen wurde im Spital, sondern sie durfte von 13 Uhr am Nachmittag bis 17 oder 18 Uhr bleiben. Und das hat aber dazu geführt, dass ich natürlich alle auf der Station gekannt habe. Das ist heute, wenn die Mutter aufgenommen wird, natürlich nicht mehr so, weil man ja die Mutter hat und keinen Grund, Freundschaften zu schließen.
Das heißt, Ihre Kindheit, sie war wunderbar? Oder wie war die?
Die war bittersüß. Die war wunderbar aufgrund der Liebe, bitter manchmal aufgrund der Erlebnisse, wo ich meine Grenzen gesehen und gespürt habe. Und dramatisch, wenn ich im Spital war, aber auch wunderbar, weil ich gesehen habe, ah ja, es geht ja doch alles. Das war eine ganz, ganz interessante Mischung.
Ansichten. Zu Gast bei Johannes Schmiedle.
Georg Fraberger absolviert ein normales Schulprogramm. Wie konnte das gelingen? Nach 2 Jahren an einer Behindertenschule besuchte er die normale Schule bis zum Ende der 4. Klasse Gymnasium.
Und dann bin ich in eine Integrationsschule gegangen und habe dort die Handelsakademie absolviert. Da waren also, das war eine Schule, da waren schon Aufzüge, da waren Rampen, da waren Toiletten, da war alles für Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder eben die behindert sind eigentlich. Wobei ich dann schon gesehen habe, ich habe natürlich in der Behindertenschule wieder die Menschen getroffen, mit denen ich in der Volksschule zusammen war, mit der Behinderung. Und ich glaube, 2 waren auch in der Handelsakademie. Aber alle anderen haben dieses Niveau nicht gehabt. Ich habe gesehen, die waren sehr behütet. Was ich jetzt nicht schlecht machen möchte, aber was ich gesehen habe, ich hatte weder dieses Behütetsein, also es hat Vor- und Nachteile. Ich war freier in jeder Hinsicht, ne, so, dadurch sicher auch gefährdeter, aber freier, ja. Also auch gefährdeter, Drogen zu nehmen oder gefährdeter, so zum Alkohol, gefährdeter, auch Beziehungen einzugehen, die mir schaden. Ja, ich habe anscheinend die Gefahr gebraucht.
Damit wären wir beim nächsten Schritt der Kindheit, der Pubertät, die sich auch angemeldet hat, selbstverständlich.
In der Pubertät ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, dass ich eine gute Entwicklung habe. Das muss ich gestehen. In der Pubertät, ich habe die Welt früher immer eingeteilt in Männer und Frauen. Und habe schon als Kind habe ich gewusst, das große Problem ist, dass ich ein Bub bin und nicht eine Frau. Denn die Frauen, die sind ja hübsch und wir Männer, wir machen ja alles für eine Frau. Also habe ich mein Problem als Mann erachtet. Und in der Pubertät habe ich mitbekommen, na, die Frauen, die haben auch Probleme. Und ein Schlüsselerlebnis war, dass ich war dann in der Disco mit 17, 18 und in der Pubertät kommen wir dann aus der Disco raus und dann setzt sich eine wirklich, wirklich, wirklich hübsche junge Dame neben mich und sagt, boah, Georg, das ist so toll, dass du so mutig bist, weil ich habe so ein großes Problem mit meiner zweiten Zehe. Und da habe ich gedacht, aha, siehe da. Und ab da habe ich bemerkt, stimmt, Frauen, die haben wirkliche Probleme mit ihrem Körper. Die definieren sich dann über ihren Körper. Die vergessen unter Umständen ihre Seele, weil sie ja auch so viel Lob wahrscheinlich für den Körper bekommen oder weil diese Rückmeldung aufgrund des Körpers ist und weit weniger wie bei einem Mann aufgrund dessen, was man tut oder was man mitbringt.
Um nochmals auf die Schule zurückzukommen, wie ist das gegangen mit dem Schreiben, mit dem Merken? Haben Sie so eine große Merkfähigkeit oder wie ging das?
Nein, also ich habe den Kugelschreiber früher zwischen Kinn und Arm eingezwickt. Dann habe ich eine Manschette bekommen, wo der Kugelschreiber drinnen war. Das Mitschreiben war nicht wirklich das Problem. Das Problem ist eher dieses Tragen der Hefte oder dieses Bereitstellen. Also wenn das Blatt mal da liegt, dann kann ich schon schreiben, ne? Das Holen des Blattes, das ist für mich eher das Problem. Ja.
Aber so haben sich die Jahre aneinandergereiht bis zur Matura?
Genau, ich hatte dann auch bis an die Matura hat sich aneinandergereiht. Dann in der Schule ist man wie ein geschützter Rahmen, weil ja die Schulkollegen, die wissen recht bald, was man braucht und was man nicht braucht. Und die helfen einem dann natürlich ohne dass es auffällt, dass es wirklich Hilfe ist, ne? Was ich schon sagen muss, das war toll. Das große Problem mit der Behinderung war erst dann danach, als ich dann ohne meine Schulkollegen ausgegangen bin, weil da habe ich dann gesehen, hoppla, das ist ja eine Stiege, da war ich doch immer drin, jetzt komme ich nicht mehr rein. Und da musste ich dann Lokale anders wählen oder da habe ich mich dann neu orientieren müssen. Da habe ich mir dann auch den ersten Handschreibcomputer gekauft, diesen Newton. Mit dem bin ich dann auf die Uni gegangen von Apple, dann habe ich mir andere Handschreibcomputer gekauft. So, das war dann schon wichtig, das ist auch das Mitschreiben, weil ja das Heft plötzlich nicht mehr so da gelegen ist wie in der Schule. Da musste ich dann was haben, was ich nehmen kann.
Wie sind Sie auf das Psychologiestudium gekommen?
Ich habe in der Handelsakademie gemerkt, die Zahlen, die brauche ich nicht zum Arbeiten auch noch. Die genügen mir in der Schule. Und dann habe ich zwei Filme gesehen. Das eine war der Film Wer die Nachtigall stört und das andere war der Film Harold and Maude. Und die haben mir gezeigt, ich möchte was mit Menschen tun. Und aufgrund des Films Wer die Nachtigall stört, war dann der Gregory Peck. Der kommt natürlich dann mit seinem Auftreten und mit seinem Anzug. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich mit der Behinderung nicht bieten. Dann nehme ich die alternative Version, den Psychologen. Und deswegen habe ich dann Psychologie studiert. Aber im Prinzip sehe ich nichts anderes. Ich mache ja das, was ein Anwalt macht, weil die Leute mit den Sorgen zu mir kommen. Nur meine Lösung liegt halt nicht in dem Kampf für die Gerechtigkeit, sondern meine Lösung liegt in einem Gespräch, im Kampf für die Liebe.
Und Sie haben das nie bereut mit der Psychologie?
Nein, bereut nicht. Also schon auch oft in Frage gestellt natürlich. Hoppla, was mache ich denn da eigentlich? Und das Einzige, was ich bieten kann, ist ja eine Philosophie und eine zu schauen, was ist denn passiert, damit jemand krank geworden ist und wie kann man vielleicht eine Lösung finden im Lebensstil, der zu einer Genesung führt. Aber es kommt mir manchmal so banal vor, was man als Psychologe macht. Wobei ich auch sagen muss, man muss es schon sehr, sehr ernst nehmen. Also es wirkt nur banal, aber es ist es nicht, weil dann das Gutachten unter Umständen darüber entscheidet, arbeitet jemand oder nicht, bekommt eine Pension oder nicht, kriegt er Schmerzensgeld oder nicht. Also es ist schon auch eine Verantwortung, die man hat. Und auch so, also es hängt mit vielen Sachen zusammen. Man darf es nicht unterschätzen, aber manchmal, klar, zweifle ich auch an mir, bin ich gut genug? Könnte ich noch mehr? Hätte ich das anders machen sollen? Aber ich denke, das ist, denke ich, macht jeder Psychologe.
Macht jeder Mensch.
Macht jeder Mensch, ja, natürlich. Wenn man einen Fehler macht, dann ärgert man sich, dann muss man sich überlegen, hoppla, wie kann ich das anders machen und wie kann ich was anders gestalten?
Radio Vorarlberg. Ansichten.
Georg Fraberger studiert in Wien Psychologie. Wien gilt ja, ob des Begründers der Existenzanalyse und Logotherapie Viktor Frankl, des Begründers der Individualpsychologie Alfred Adler und des Begründers der Psychoanalyse Sigmund Freud, als ein Mekka für Menschen, die sich für die Psyche und ihre Problemstellungen interessieren. Hat Georg Fraberger das im Zuge seines Psychologiestudiums auch so erlebt und erfahren?
Also wenn ich mir anschaue, wie man Freud begegnet ist, so hoffe ich nicht, dass ich ein ähnliches Schicksal habe. Ne? Der musste ja seine Theorie, die er aufgestellt hat, 5 Jahre später revidieren. Und weil man ihm einfach nicht geglaubt hat, sondern weil er wirklich fertig gemacht wurde, sagen wir mal das so. Wenn man Wien betrachtet, so würde ich sagen, ja, das ist ein Umfeld, Freud, es ist ein wirklich interessantes Umfeld Wien für einen Psychologen, das stimmt. Ja, aber es ist auch ein hartes Pflaster, es werden einem nicht die Türen geöffnet und danke, dass Sie da sind, sondern eher, meinen Sie wirklich, dass das notwendig ist? Ne? Das ist halt auch ein Teil von Wien. Ne?
Zu ergänzen bleibt noch, Georg Fraberger legte auf dem Weg zu seiner Dissertation noch ein Auslandsstudienjahr in Somerset in England ein. Hier hat er als psychologischer Assistent für Patienten mit Schädelhirntraumata und Schlaganfall in einer neurologischen Abteilung gearbeitet. Warum hat er sich dafür entschieden?
Das wurde mir mehr oder weniger angeboten als Jahr, als ein Erfahrungsjahr. Das war ein Freiwilligenjahr. Das heißt, die Kosten hat die EU übernommen und dafür wurde mir ermöglicht, ein Jahr auch zu schauen, wie ist es denn mit der Behinderung unabhängig zu werden. Und da habe ich dann gegenüber von so einem Pflegeheim gelebt und habe die Pflege quasi über das Pflegeheim bekommen und durfte in diesem Gegenüber wohnen. Bin dann immer halb nackt hin und her gerast über den Hof und habe dann so meine Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken können. Und das war für mich schon ein Schritt, ein großer Schritt in die Freiheit, so jenseits der Familie, jenseits des gewohnten Umfeldes. Und das war eine wirklich gute Erfahrung, ja, wo ich dann auch gesehen habe, ah ja, da geht man auch viel freier mit Behinderung um und da muss man dann aufpassen und Nein sagen lernen, damit die Frauen nicht zum Hauptproblem des Lebens werden. Ne?
Ja. Haben Sie dann auch eine permanente, ständige Betreuung gehabt oder wie geht das?
Nein, das ist erst viel später gekommen. Ah. Also ich habe dort gearbeitet in einem Gemeinschaftsbüro. Ich war dort auch als Psychologe, habe dort als Psychologe auch gearbeitet mit Patienten in einer neurologischen Abteilung, genau. Und habe vieles noch selber gemacht, viel selber geschrieben. So, also alles ohne Assistentin, ja, oder so. Das ist, klar, würde das so auch gehen, aber bedeutet halt den dreifachen Zeitaufwand. Das muss man ganz klar sehen. Und heute habe ich mein eigenes Büro mit einer eigenen Assistentin, die macht das halt für mich. Ne? Ich könnte ja nie im Leben auch, weiß ich nicht, Patientenakten ablegen irgendwo, weil ich ja in keinen Ordner hineinkomme. Also habe ich da eine Assistentin, die mir bei allem hilft. Und die hilft mir natürlich dann auch beim Essen, wenn ich essen gehen muss und wenn ich auf die Toilette gehen muss. Das ist dann halt damit auch gleichzeitig abgedeckt, aber das ist ein toller Luxus. Ne?
Und wie hat sich dieses Jahr ausgenommen da in England?
Wenig Schlaf, viel gelernt, genau. Auch Wissenschaftsanträge geschrieben. Wirklich, es war ein sehr, sehr bereicherndes Jahr für mich, wo ich dann auch gesehen habe, ah ja, hoppla, das, wie viel Energie etwas kostet, wenn man etwas erreichen möchte, dass man wirklich den Schlaf dann reduzieren muss. Wenn man viel arbeiten möchte, dann kann man zwar viel erreichen, aber dann kann man nur wenig schlafen. Und ja, hat mir auch die Grenzen aufgezeigt. Es war alles auf Englisch. Die haben dann alle immer gesagt, ich klinge wie Arnold Schwarzenegger, was ich natürlich nicht gewusst habe, weil ich ihn nie auf Englisch gehört habe. Das ist, ja. Oder wie dem Film Sound of Music, alle diese Sachen lernt man dann halt dort kennen, im Ausland, weil man im Inland das nicht kennt. Oder nur von den Plakaten Sound of Music Tour in Salzburg, wenn man ist. Aber ansonsten weiß man nicht, was Sound of Music bei uns bedeutet.
Und Sie kehren zurück und schreiben Ihre Dissertation.
Genau.
Der Georg Fraberger promoviert. Das war ja eine unglaubliche Leistung.
Na, ich bin dann schon zurückgekommen und ich habe von England dann aus schon, wie ich gewusst habe, ja, dort kann ich quasi nicht wohnen bleiben, weil, also ich hätte zwar dort vielleicht sogar einen Job haben können, aber diese ganzen Ressourcen mit der Pflege und mit dem allen, also ich hätte ja nicht in dieser Wohnung bleiben können und nicht diese Pflege weiterhin in Anspruch nehmen können, also hätte ich das nicht bieten können. Ja? In England hat ja, wenn man sich das anschaut, was das Sozialsystem dort leistet, so muss man ganz klar sagen, die haben eine Armut, die Österreich nicht kennt. Und da kann man nicht einfach bleiben und dann dort weiter studieren, sondern da bin ich also zurückgekommen in die Heimat, weil ja da meine Familie auch ist, die mich dann quasi weiter unterstützen kann. Ne? Und habe dann von dort aus schon die Dissertation geplant und habe dann eigentlich übergangslos, nahtlos Dissertation begonnen. Habe dann über die Dissertation die Stelle im AKH bekommen. Und weil ich gesehen habe, ah ja, da gibt es noch keinen Psychologen, da wo ich meine Arbeit schreibe. Und habe dann eben lustigerweise den Professor Kotz wieder kennengelernt. Das war wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und habe dann gesagt, Professor, würden Sie nicht für einen Tag in der Woche zumindest einen Psychologen brauchen? Also für einen Tag brauchen wir nicht, aber für 40 Stunden können wir drüber reden. Und das war wirklich ein wunderschönes Erlebnis für mich. Und ja, so ist es dann gelaufen.
Und da sind Sie bis heute tätig?
Genau, da bin ich bis heute tätig. Und ja, Professor Kotz ist dann bald in Pension gegangen. Der Nachfolger hat mich behalten, ja. Es ist, ja, und bin eben weiterhin an dieser Abteilung. Es ist auch eine wirklich, man muss sagen, ich bin dort an einer orthopädischen Abteilung und im großen Unterschied zu einer Unfallchirurgie ist ja die orthopädische Chirurgie fast ein philosophisches Fach, weil die Leute, die kommen ja aufgrund des Schmerzes getrieben, es ist alles chronisch, die überlegen sich, so wie man an der Orthopädie eben überlegt, was möchte ich denn noch vom Leben, welche Operation lasse ich noch machen, welche möchte ich nicht machen. In einer Unfallchirurgie steht die Krise, steht der Opferschutz, steht dieses Zurechtkommen mit diesem Schicksal im Vordergrund. Auf einer Orthopädie steht das Leben selber im Vordergrund. Ja, da ist ja auch die Orthopäden, die kennen alle diese psychologischen Tests, die kennen alle Lebensqualität, Schmerzskalen, Zurechtkommen, die kennen alle eigentlich diese großen psychologischen Fragen.
Und gleichzeitig betreiben Sie ja auch Ihre eigene Praxis.
Genau, einmal in der Woche habe ich nebenbei meine eigene Praxis und die sich natürlich dann jetzt auch ausgeweitet hat, weil ich halt dann durch die Bücher auch gefragter geworden bin und das freut mich sehr. Wir haben übrigens eben, es kommen auch, man wird es kaum glauben, es kommen auch Patienten aus Vorarlberg zu mir oder Klienten, sagt man eigentlich, Klienten aus Vorarlberg zu mir, zu einer psychologischen Beratung und zu fragen, wie sollen sie denn mit ihrem Leben zurechtkommen. Hier sehen wir zum Beispiel, die Frau Caroline kommt seit mehreren Jahren eigentlich zu mir, kommt sie immer wieder auch, bleibt für ein, zwei Wochen in Wien, dann sehe ich sie intensiver, dann kommt sie wieder, dann vergeht wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dann kommt sie wieder ein, zwei Wochen. Wenn ich schon in Vorarlberg komme, dann sagt die Caroline, ne, wir kennen uns jetzt schon so gut, ja, jetzt ist sie quasi wie eine Freundin geworden, Bekannte, das heißt, natürlich sieht sie mich dann hier, ja, und da treffen wir einander hier.
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Auf der Homepage von Georg Fraberger wird die breite Palette seines psychologischen Angebots deutlich, von Beziehungs- und Kommunikationsproblemen, die Behandlung chronischer Erkrankungen bis hin zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen.
Wenn man von außen drauf schaut, dann wirkt das natürlich wie eine riesige Palette. Es gibt in der Psychologie eigentlich nur zwei Gruppen. Ja, das eine nennt man neurotisch, das andere nennt man psychotisch. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf das Neurotische. Ja, und das ist, dann ist ja auch, man darf nicht vergessen, ein hoher Prozentsatz von psychischen Erkrankungen ist ausschließlich aufgrund der Beziehungen, die Menschen eingehen. Ja, also die Ursache einer psychischen Erkrankung ist eine schlechte Beziehung zu Menschen. Und nur ein anderer kleiner Teil ist aufgrund der Genetik, aufgrund eines Gehirntumors, aufgrund zahlreicher physiologischer Veränderungen. Aber die Hauptsache psychischer Erkrankungen sind schlechte Beziehungen. Ja. Also wo man entweder ausgenutzt wird, wo man nicht ernst genommen wird, wo man lächerlich erklärt wird, wo einem die Schuld gegeben wird, wo man einfach sich ständig behaupten muss. Und die Menschen, die nie lernen, sich zu behaupten, die entwickeln dann psychische Probleme.
Mir fällt gerade ein, Sie haben vorhin von der Liebe gesprochen, die Ihnen zuteil wurde. Wurde Ihnen auch das Gegenteil zuteil? Nämlich ja, oft vielleicht auch Ablehnung? Oder?
ich musste auch lernen, mit Liebe die Ablehnung zu sehen und zu sehen, hoppla, die mögen das nicht, gut, dann eben nicht. Ich muss diese Menschen genauso lassen, wie sie sind. Ja. Man muss halt schon wissen, oder was ich auch gelernt habe, ist, dass man nur von Menschen abgelehnt wird, die irgendwo ein Problem haben im Leben. Denn Ablehnung heißt ja etwas, die haben eine Unzufriedenheit und die schieben natürlich, die suchen Gründe für diese Unzufriedenheit. Ja. Also wenn ich jetzt denke, aha, Behinderung zum Beispiel, ja, wenn jemand mit Armut konfrontiert ist, dann könnte der natürlich auf die Idee kommen, Behinderung kostet Geld. Ja. Erst wenn man im Spital arbeitet, dann weiß man, Behinderung bringt Geld. Ja. Denn wenn man das Spital zusperrt, dann hat man lauter arbeitslose Ärzte und lauter unbehandelte Patienten. Aber die kosten nichts, denn der Patient bekommt ja das Geld in dem Sinne nicht. Ne? Also man muss sich schon bewusst sein, wenn man von jemandem abgelehnt wird, dann heißt das, der hat irgendwo ein Problem und deswegen kann er das nicht integrieren in sein Leben und sucht die Schuld bei jemand anderem. Ne?
Sind das auch die häufigsten Problemstellungen, mit denen Sie konfrontiert sind, im Sinne von der Patientenschaft, dass da eben die Beziehungsprobleme im Vordergrund stehen?
Natürlich. Und die Hauptperson, der man die Schuld gibt, ist die Mutter. Man sagt, ja, die Mutter ist schuld daran, wenn es ein Problem gibt. Natürlich ist sie dann auch schuld, wenn man sehr erfolgreich ist. Aber ja, also eigentlich geht es, das ist das Hauptthema der Psychologie, die Akzeptanz, die Liebe. Und dass man auch schaut. Ne? Ich versuche auch dann zu schauen, wie kann man dieser Ablehnung gegenübertreten. Also auch wenn ich jetzt, eben wenn man sich von der Mutter kritisiert fühlt, man muss auch lernen, Kritik einzustecken, ne? Und zu sagen, und dann Kritik auszuteilen. Ne? Wenn meine Mutter unzufrieden ist mit mir, dann muss ich meiner Mutter, dann kann ich natürlich sagen, du Mutter, nett, dass du mir jetzt die Schuld gibst, aber hättest mich einfach anders erzogen. Ja? Man kann ja auch in Liebe etwas zurückgeben. Was soll ich denn böse sein auf meine Mutter? Ja. Ja, oder auf meinen Vater, ist dasselbe. Man muss auch lernen, sich zu distanzieren, auch von dieser Kritik. Also es ist ganz wichtig, dieses Lassen. Wenn ich fordere, dass man mich lässt, dann muss ich den anderen auch sein lassen können. Und wenn jemand mich nicht so lassen kann, wie ich bin, dann kann ich nur sagen, danke, tschüss. Und das gilt halt dann auch für die Eltern. Das ist aber, es ist halt wichtig, das auch in Liebe zu tun. Ne? Denn das Einzige, was das Böse nicht kennt, ist das Gute.
Der Psychologe Dr. Georg Fraberger wurde ohne Arme und Beine geboren. Er erstaunt nicht nur damit, dass er Auslandsaufenthalte und ein Studium absolvierte. Georg Fraberger ist auch Vater von 5 Kindern.
Also, eines ist mit meiner Ex-Frau, 4 sind mit meiner jetzigen Frau. Wir haben quasi eine Patchwork-Familie. Mein Sohn wohnt im Ausland, mein erster Sohn. Und deswegen sehe ich ihn eigentlich in den Ferien immer. In den Ferien ist er 7 bis 9 Wochen da. Und in den Weihnachtsferien und dann in den Osterferien.
Die Vaterrolle macht Ihnen Freude?
Die Vaterrolle macht mir Freude. Es macht mir Freude, dass dieses wirkliche Leben einfach im Haus ist. Ne? So, dass ich auch dann so, also ich gebe Leben weiter und wir leben dann gemeinsam. Ne? Und das ist schon etwas sehr, sehr Schönes. Ne?
Ich habe vorhin gestaunt, wie ich gehört habe, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben.
Das war die einzige Frau, die ich so kennengelernt habe. Alle meine vorherigen Frauen habe ich konventionell kennengelernt. Entweder beim Weggehen, eigentlich immer beim Weggehen oder bei der Arbeit. Aber ansonsten nicht über die digitale Identität. Also mittlerweile, meine jetzige Frau habe ich vor 10 Jahren kennengelernt, nach meiner Scheidung. Und da war ich auch dann Single. Und dann hatte ich natürlich keine Zeit auszugehen, weil ich schon gearbeitet habe und viel gearbeitet habe. Und dann hat mein Bruder gesagt, na Georg, du musst aber schon wieder mal jemanden kennenlernen, wir registrieren dich im Internet. Und gemeinsam mit meinem Bruder habe ich dann den Nachmittag verbracht und wir haben mich im Internet quasi registriert. Und wie das ist mit der digitalen Identität, da war ich natürlich groß, schlank, sportlich, muskulös. Und meine Frau war auch blond, blauäugig, schlank und zierlich. Einer von uns beiden hat gelogen in der Identität, in der wahren Identität, nicht in der Internet-Identität. Ja, und so habe ich dann meine Frau kennengelernt. Es war ich derjenige, der gelogen hat. Es war recht interessant, weil ich mir denke, ich habe im Internet quasi gelogen. Aber wenn ich mich jetzt seelisch betrachte, dann habe ich nicht gelogen. Denn ich habe tatsächlich ein sportliches Leben in einem unsportlichen Körper. Ich habe ein reiches Leben mit nur relativ wenig Geld. Also ich habe einen wirklichen Also diese Diskrepanz, die lebe ich auch wirklich so. Man sieht sie halt nicht. Deswegen habe ich eben diese Identität, die ich wirklich habe, diese seelische Identität halt im Internet so dargestellt.
Und natürlich muss die Frage dann kommen, und wie war die erste Begegnung?
Ich hatte große Angst. Aber sie ist gekommen, die erste Begegnung. Wir haben uns super gut verstanden. Sie ist dann 3 Tage geblieben und dann haben wir 6 Monate später geheiratet. Also sie ist 3 Tage gleich geblieben. Sie hat ja nicht in Wien gewohnt, sie hat in Graz damals gewohnt. Hat nach 14 Tagen ihren Wohnsitz geändert, ist bei mir eingezogen. Oder nach einem Monat hat dann zu arbeiten begonnen in Wien. Und ja, dann haben wir geheiratet und dann ein Jahr später ist dann ein Kind gekommen. Dann das zweite, dann das dritte. Dann sind 3 nicht gekommen und jetzt ist dann unser 4. Kind da.
Vielleicht noch ganz kurz das Bücherschreiben. Also Sie haben Bestseller geschrieben, Sie sind, haben jetzt erneut ein Buch herausgebracht. Wie entwickeln Sie sozusagen Ihre Bücher?
Das ist eigentlich auch was, da ist diese Diskrepanz auch bei mir selber auch sehr spürbar und ich sehe, dass, da habe ich auch eine große Schwierigkeit, weil an sich bin ich sehr, sehr naturwissenschaftlich orientiert. Trotzdem schreibe ich von der Liebe und von der Seele. Und dann auch von dieser nonverbalen Kommunikation. Aber ich denke, es ist schon wichtig, auch sich selber zu sagen, die Natur macht keine Fehler. Und das versuche ich dann auch in meinen Büchern zu schreiben. Ne? Denn wenn ich sage, die Natur macht keine Fehler, dann heißt das, jedes Gefühl ist richtig. Dann heißt das, jedes, ja, das muss man sich sagen, auch die Behinderung ist kein Fehler. Aber es gibt eben manchmal ein Leben, das überlebt und manchmal ein Leben, das überlebt nicht. Das kann man sich dann eben nicht aussuchen. Wir sind halt im Moment, leben wir in einer Gesellschaft, wo wir glauben, wir können alles wählen und wo wir glauben, wir können uns was aussuchen. Und als Psychologe sehe ich einen Lebensstil, den wir wählen. Wenn wir da krank werden, dann müssen wir sagen, vielleicht ist es nicht der richtige Lebensstil. Und das betrifft viele, viele Lebensbereiche.
Und wie ist diese Begegnung mit den Lesern?
Das ist der eigentliche Lohn, wissen Sie, weil ich schreibe ja keinen Harry Potter. Also man verdient jetzt an diesen Büchern nicht darum, fürs Geld, auch wenn das ein Bestseller-Autor ist, aber das ist nicht, das sind diese Stückzahlen, die sind ja verschwindend gering. Aber dieser eigentliche Lohn ist auch diese Achtung quasi von den Lesern, die man da hat und diese Dankbarkeit. Ja, das ist der eigentliche Lohn. Ja, und das freut mich auch sehr. Da kann ich nur Danke sagen.
Ich kann auch nur Danke sagen für die Möglichkeit der Begegnung. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.
Danke, Wiedersehen, danke.
Der in Wien in freier Praxis tätige Psychologe und Buchautor Dr. Georg Fraberger war heute unser Gast in den Ansichten. Wir haben den Mann, der ohne Beine und Arme geboren wurde und aufgrund dessen ein außergewöhnliches Leben mit Familie und 5 Kindern führt, auf der Buchschau in Dornbirn getroffen. Tonmeister war Christoph Holzer, Gastgeber Johannes Schmiedle. Noch ein Hinweis, das aktuelle Buch von Georg Fraberger trägt den Titel Erfolgreich lieben, wie man ein glückliches Paar wird und es bleibt, erschienen im Residenzverlag. Wir danken für das Interesse und Dabeisein und wünschen einen schönen Sonntag.
Radio Vorarlberg, Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.